Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Heute geht es bei uns im Podcast Kommunalperspektive um ein Thema, bei dem viele wahrscheinlich glauben, ach komm, das können wir aus dem FF. Aber dann stehen sie am Wahlabend da und fragen sich, ja Himmel, woran hat's denn gelegen? Unser Thema, so gewinnen Sie Wahlen, Tipps für den Kommunalwahlkampf. Ja, 2026 ist ja Kommunalwahljahr. Neben zahlreichen Landtagswahlen haben wir in Hessen, in Bayern und in Niedersachsen Kommunalwahlen. Neue Gemeinderäte werden gewählt, Stadtverordnete und auch Bürgermeister. Heißt also für die Kandidaten, Wahlkampf vorbereiten, Strategien entwickeln, Fallstricke erkennen und ja, nach Möglichkeit ausweichen. Aber beginnen wir doch erstmal beim Hallo. Christian Erdmaziewski hier, mein Konterpart wie immer, Rebecca Piron. Grüß dich, hallo.
Ganz genau, hallo. Und mit dir haben wir ja auch einen echten Experten für den Kommunalwahlkampf dabei, richtig?
Ja, ich habe jetzt, glaube ich, 5 Wahlkämpfe schon mittlerweile gemacht im Kommunalwahlkampf. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Nein, ich bin zumindest immer gewählt worden. Es hat gereicht, sagen wir es so.
Dann sollte das ja sehr spielend leicht gehen heute.
Genau.
Es ist allerdings so, dass der Kommunalwahlkampf auch zum echten Minenfeld werden kann, wenn man eben nicht perfekt vorbereitet ist, vielleicht nicht schon 5-mal angetreten. Sowohl rechtlich als auch strategisch als auch finanziell gibt es einiges zu beachten. Und besonders unter Beschuss sind da amtierende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wenn es um das Rechtliche geht. Ein falsches Video aus dem Amtszimmer und die Wahl kann für ungültig erklärt werden. Gleichzeitig fragen sich Kandidatinnen und Kandidaten ohne großes Budget, reichen Plakate noch aus? Muss ich meinen eigenen TikTok-Account haben und da aktiv sein? Wie wichtig ist heute noch der Haustürwahlkampf?
Oh ja, TikTok gegen Haustürwahlkampf. Da bin ich gespannt auf die Diskussion. Aber eins ist, glaube ich, klar, wer erfolgreich sein will, muss wissen, was erlaubt ist, aber ganz besonders, was bei den Menschen eben funktioniert. Und genau das wollen wir uns in der nächsten halben Stunde mal ein bisschen genauer ansehen.
Ganz genau. Ja, für mich ist eigentlich die zentrale Frage, was macht heute eigentlich einen erfolgreichen Wahlkampf aus und wie viel davon ist eigentlich noch dieser klassische Haustürwahlkampf oder muss man heute viel mehr auf Marketing und Social Media setzen?
Ich würde es jetzt gar nicht direkt beantworten, ich würde erstmal noch eine Frage dranhängen. Wie viel Vorteil hat eigentlich auch der Amtsinhaber? Ich glaube, auch darüber sollten wir unbedingt heute sprechen. Denn sind wir mal ehrlich, wer schon im Rathaus sitzt, wie gesagt, ich habe das jetzt 5-mal gemacht, der hat natürlich Zugang zu Ressourcen, Sichtbarkeitsnetzwerken und so weiter. Allerdings, mindestens bei Bürgermeistern gilt das, dann hat man natürlich auch eine Neutralitätspflicht. Die soll das alles ausgleichen. Die Frage ist nur, tut sie das denn wirklich?
Ja, da haben wir jetzt schon einige Fragen gesammelt, würde ich sagen. Vielleicht fangen wir mal relativ am Anfang an, glaube ich, eine Frage, die, bevor man mit der Strategie anfangen kann, die Kandidatinnen und Kandidaten schon beschäftigt, die Kosten am Ende. Ein Kommunalwahlkampf kostet bestimmt so zwischen 10.000 und 50.000 Euro, je nachdem, wie jetzt die Gemeindegröße auch ist. Man braucht Plakate, man braucht Flyer, man braucht Anzeigen, vielleicht braucht man sogar eine kleine Agentur, die einen unterstützt. Für Parteilose und kleine Wählergruppen ist das schon eine riesige Hürde. Während große Parteien da vielleicht eher Strukturen haben, bezahlte Wahlkampfhelfer, vielleicht auch professionelle Beraterinnen, da steht der Einzelkämpfer manchmal ganz schön schlecht da im Verhältnis.
Ja, das stimmt schon, weil auch da Vorsicht, dann reden wir natürlich, wenn es um Agenturen geht, schon tatsächlich über große Städte. Ja, in Köln geht das wahrscheinlich nicht mehr anders. Und 10.000 Euro, das ist eine Summe, die hat ehrlich gesagt auch einen Ortsverband, zumindest kleinerer Parteien in aller Regel eben auch nicht auf der hohen Kante liegen. Denn das darf man nicht vergessen, die Parteien bekommen anders als auf Landes- und auf Bundesebene keinerlei Zuschüsse vom Staat. Das müssen alle, die auf kommunaler Ebene antreten, eben unbedingt auch wissen. Bei Landtagswahlen gibt es ja für jede erhaltene Stimme dann bei der Wahl einen bestimmten Eurobetrag. Das fällt kommunal weg, soll also heißen, Bürgermeisterkandidaten oder eben auch Kandidaten für das Gemeindeparlament, die zahlen sehr, sehr häufig ihren Wahlkampf mindestens teilweise aus eigener Kasse. Das muss eben jeder Kandidat tatsächlich auch wissen. Wobei ich so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, Geld allein gewinnt auch sowieso keine Wahlen. Also ich kenne genug Beispiele, wo der Kandidat wirklich mit kleinstem Budget gewonnen hat, einfach weil er authentisch war, weil er jeden Abend an Türken geklingelt hat, weil er die Menschen im Ort kannte. Insofern ist das Problem wahrscheinlich eher, viele wissen einfach nicht, wie man mit wenig Budget effektiv Wahlkampf macht. Darüber sollten wir dann unbedingt auch ein bisschen sprechen. Die setzen dann auf teure Hochglanzplakate. Dabei würde ein gut gemachter Clip auf Instagram vielleicht tatsächlich sogar mehr bringen und deutlich günstiger sein vor allem.
Ja, da bin ich bei dir. Besonders eben die digitalen Möglichkeiten verändern den Wahlkampf ja extrem. Also das sieht man ja an vielen Stellen schon. Ich frage mich nur, gilt das jetzt auch für kleinere Gemeinden im ländlichen Raum oder ist das da vielleicht noch verfrüht, so digital zu sein?
Ja, ich glaube, das kommt in erster Linie darauf an, dass man sich vorher erstmal klar macht, wer sind meine potenziellen Wähler? Wohnen in meinem Ort zum Beispiel hauptsächlich ältere Menschen? Oder weiß ich, dass ich eher bei einem jungen Publikum punkte, weil ich vielleicht Jugendtrainer im Sportverein bin? Dann gehe ich natürlich ganz anders rein, als wenn ich beispielsweise meine politischen Botschaften eher Senioren ansprechen will, vielleicht dort in der, keine Ahnung, Volkssolidarität oder anderen Vereinen irgendwo aktiv bin. Dann brauche ich mir, gelinde gesagt, natürlich mit TikTok-Videos nicht wirklich Mühe zu geben.
Ja, das stimmt. Also im Prinzip steht am Anfang, ich muss meine Wählerschaft erstmal kennen. Oder meine potenzielle Wählerschaft. Genau, was wir eben auch schon mal angesprochen haben, ist eben, dass man auch die Rechtslage kennen muss. Das gilt eben vor allem für amtierende Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Die Neutralitätspflicht hattest du ja eben schon mal angesprochen. Und da ist die Rechtsprechung auch relativ strikt, wird auch tendenziell strikter. In Bad Homburg wurde 2018 eine Wahl für ungültig erklärt, weil der damalige Bürgermeister in Wahlkampfzeiten zu viel offizielle Öffentlichkeitsarbeit gemacht hatte, angeblich eben deutlich mehr als normalerweise. In Bischofswerda ist ungefähr das Gleiche passiert. Der Amtsinhaber hatte Strategiepapiere präsentiert, die nicht vom Stadtrat beschlossen waren. Und auch da hat das Gericht gesagt, das war am Ende Wahlbeeinflussung.
Ja, also Bad Homburg, du hattest es gerade erwähnt, hat da tatsächlich eine ganze Menge in Schwung gebracht. Danach hat es eine ganze Reihe auch immer wieder von Klagen gegeben. Und wenn man sich die verschiedenen Urteile dazu ansieht, dann merkt man, die Grenzen sind irgendwo schwammig. Also was ist noch legitime Amtsführung? Was ist dann schon Wahlkampf? Ich sag mal so, ein Bürgermeister kann nicht monatelang vor der Wahl in Deckung gehen und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr, damit mir keiner Wahlkampf vorwirft. Das darf man definitiv auch nicht tun. Aber natürlich verstehe ich auf der anderen Seite das Problem. Wer das Amt hat, hat eben Vorteile, hat Zugang zu Medien, Sichtbarkeit, die Möglichkeit, neue Projekte zu starten, die dann gut ankommen. Wahlkampfzeiten sind ja auch immer so ein bisschen Geschenkezeiten. Das kennen wir aus der Bundes- oder auch aus der Landespolitik. Kurzum, er kann sich als Macher präsentieren, zeigen, was er angeblich alles schon geleistet hat. Und das ist nun mal ein riesiger Vorteil. Und amtierende Bürgermeister bauen ihren Wahlkampf da ja eben sehr, sehr häufig auch ganz genauso auf. Denn wir wissen aus den Wahlforschungen auch, eigentlich wählt niemand einen Kandidaten, weil er früher etwas Gutes für mich erreicht hat, sondern eigentlich, weil er sich davon verspricht, dass dieser Kandidat seine aktuellen Probleme löst und sein Leben in Zukunft, sage ich mal, besser oder noch besser macht.
Aber das ist ja auch irgendwo ein bisschen die Schwierigkeit, weil das kann so ein amtierender Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin eben auch leichter. Beispiel sind dann zum Beispiel Ortsbegehungen. Als Bürgermeisterin oder Bürgermeister gehört das ja dann zu meinem Job, durch die Gemeinde zu gehen, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen und eben die Probleme aufzunehmen und dann vielleicht auch anzudeuten, was man für die Zukunft vorhat, wie man die lösen möchte. Aber wenn du das dann eben 2 Monate vor der Wahl häufiger machst als vorher und vielleicht dann die Lokalzeitung noch sehr wohlwollend darüber berichtet, dann kann das eben auch schnell wieder als Wahlkampf ausgelegt werden.
Ja, in der Tat, das ist genau diese Grauzone. Deswegen sage ich einfach mal, Amtsinhaber müssen da sensibel mit dieser Situation umgehen. Mhm. Also keine Videos aus dem Amtszimmer, kein Stadtwappen auf Flyern beispielsweise oder Pressemitteilungen haben nichts mit wahlkämpferischem Ton zu tun, sondern die beschreiben die Sachlage, die ich jetzt gerade möglicherweise in der Stadt mache, aber mehr nicht. So, und wer dann unbedingt auf Nummer sicher gehen will, weil es vielleicht auch Gegner gibt, die ganz gerne mal klagen, auch das kennt man ja durchaus in der Kommunalpolitik, der macht dann Wahlkampf am besten in privater Eigenschaft. Also ich empfehle immer zum Beispiel auf Facebook, Instagram, neben dem offiziellen Account, den so ein Bürgermeister hat, immer noch mal einen privaten Account, den auch ganz bewusst so anlegen, wo dann eben auch drin steht, Christian Erhardt privat und nicht Bürgermeister Christian Erhardt. Ich bin kein Bürgermeister. Dass das Amtsanpassung ist. Also, ich wollte es nur erwähnt haben, weil wir gerade über Klagen sprechen. Also kurzum, das kann man deutlich trennen voneinander. Dann sind das 2 unterschiedliche Accounts. Und dann ist eben auch klar, welche Aufgabe da an der Stelle hat. Und ansonsten ist mein Tipp sowieso, das, was offiziell in sozialen Medien stattfindet, das ist das, was eben auch im Amtsblatt letztendlich stehen kann. Und das, was auf der privaten Seite steht, das ist das, was in den Wahlkampfflyer letztendlich gehört. Also so kann man das vielleicht so ein bisschen einfach vom einen auf das andere übertragen. beispielsweise auf dem offiziellen Account der Stadt, da darf ich dann nur offizielle Dinge der Stadt posten, also zum Beispiel den Beschluss, der jetzt umgesetzt wird, aber schon ein Kommentar zum Beschluss wäre da dann rechtswidrig. Und darum empfiehlt es sich dann auch, wenn Bürgermeister immer zusätzlich diesen privaten Account haben, den auch klar so zu zeigen. Also du sagst etwas ohne Wappen der Stadt und so weiter, nicht im Amtszimmer, wenn er privat ist, dann darf ich problemlos Wahlkampf machen, dann ist das sauber getrennt.
Ist vielleicht generell ein ganz guter Tipp zu sagen, die Stadt-Accounts sind eben gleichzusetzen mit dem Amtsblatt. Ist vielleicht im Kopf dann alles auch ein bisschen einfacher zu
trennen. Die Regeln sind tatsächlich sehr, sehr ähnlich oder eigentlich gleich, ja.
Ja, aber wir müssten vielleicht dann auch die andere Seite nochmal angucken. Die Herausforderer, für die sind diese Regelungen ja im Prinzip da, weil die Situation ja doch frustrierend sein kann. Der Amtsinhaber ist immer präsent, wird in der Zeitung erwähnt, bekommt seine Zeit im lokalen Radio, einfach eben wegen der Position, die die Person innehat. Und der Herausforderer guckt dann eben in die Röhre, muss sich jede Minute Aufmerksamkeit erkämpfen. So richtig fair ist das ja dann im Wahlkampf eigentlich nicht.
Nee, da hast du recht, aber fair und Politik, so ganz passt das ich nicht zusammen, wenn ich ehrlich bin. Aber die Frage ist ja, was kann der Herausforderer konkret tun? Und man tritt dann ja meistens gegen einen Amtsinhaber an, wenn man bestimmte Dinge, die er umsetzt oder fordert, eben anders sieht. Das ist so ein bisschen wie Opposition vielleicht im Bundestag. Die zeigt eher die Schwächen der Regierung, in diesem Fall die Schwächen möglicherweise des Bürgermeisters auf. Wobei ich da immer ein bisschen vorwarne, Achtung, keinen Negativwahlkampf machen. Das bringt es in aller Erfahrung nach nicht. Also da gibt es verschiedenste Studien zu. Negativ-Campaigning in Deutschland, anders als beispielsweise in den USA, funktioniert überhaupt nicht. Lieber das, ich sag mal, vorher vom jetzigen Bürgermeister versprochene und vielleicht nicht umgesetzte Projekt erneut in die Diskussion bringen, zeigen, wie man es vielleicht selber besser lösen würde. Ich glaube, das ist dann erfolgversprechender. Ja, und sonst gilt, ein Herausforderer muss sich von der Vorstellung lösen, dass er genauso viel Aufmerksamkeit bekommt wie der Amtsinhaber, ganz klar. Und deswegen muss er anders arbeiten. Persönlicher, direkter, Haustürwahlkampf haben wir vorhin ganz kurz schon mal angesprochen. Ich glaube, dass es nach wie vor, wenn es eine überschaubare Stadt ist, das effektivste Mittel ist, was es gibt.
Es gibt ja auch Studien dazu, die zeigen, Haustürwahlkampf steigert die Wahlbeteiligung um 2 bis 3 Prozentpunkte. Und wer an der Tür steht, der kriegt ja vielleicht diese 2 bis 3 Prozentpunkte dann auch. Allerdings 2 von 3 Türen bleiben eben auch verschlossen. Das muss man mit eingerechnet haben. Und viele Menschen empfinden dieses Klingeln an den Türen eben auch als aufdringlich. Und das muss man dann eben auch registrieren, notieren, die Leute in Ruhe lassen, nicht am nächsten Tag nochmal vorbeischauen oder so.
Ja, definitiv. Also versuchen, jemanden zu überzeugen, der einem sofort irgendwie eigentlich nur, böse gesagt, Hass entgegenschlägt, bringt überhaupt nichts. Für alle, die öffnen, braucht man dann aber, ich sag mal, einen guten Pitch. Ich sag immer maximal 30 Sekunden. Hallo, ich bin Christian Erd, ich kandidiere für den Stadtrat. Mir geht's um 3 Dinge, mehr Kitaplätze, mehr Straßen, schnelles Internet. Wenn Sie Fragen haben, mein Flyer mit allen Kontaktdaten, fertig. Also nicht labern, nicht aufdrängen, kurz, klar, freundlich und die Möglichkeit ihm geben, wenn er Fragen direkt hat, das zu machen. Aber ansonsten ihm auch zu sagen, da sind meine Kontaktdaten, ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren.
Und vor allem muss man eben auch ein bisschen strategisch vorgehen, wo man klingelt. Also nicht blind durch alle Straßen und versuchen, alle abzuklappern, sondern am wichtigsten ist natürlich, dass man Wechselwähler oder unentschlossene Wähler erreichen kann. Es gibt da auch verschiedene Apps mittlerweile, die dabei helfen, Canvassing-Tools, die optimieren können, Gesprächsergebnisse festhalten, damit man eben dann später noch weiß, dass man da schon mal geklingelt hat und relativ rüde des Platzes gewiesen wurde. Genau. Dann auch noch eine sehr klassische Wahlkampfmethode sind ja eben Plakate. Die gehören ja am Ende zu jedem Wahlkampf irgendwie auch dazu. Ist ein klassisches Mittel, ist für jeden sichtbar, aber ist eben auch ziemlich teuer oft, besonders wenn man eben an den richtigen Stellen seine Plakate haben möchte. Man braucht Genehmigungen, Aufbaukosten kommen dazu, Abbaufristen müssen eingehalten werden und man kann sich eben auch Bußgelder einhandeln. In Köln und Leverkusen gab es zum Beispiel 2025 einige Bußgelder, weil Plakate zum Beispiel zu tief gehängt wurden oder auch zu nah an eine Kreuzung. Das heißt, wenn man Plakate hängt, sollte man sich mit den Regeln vor Ort gut auskennen. Das ist ja dann auch von Stadt zu Stadt zum Teil unterschiedlich. Und eben auch selber überprüfen, ob man die eingehalten hat. Was würdest du denn so aus Erfahrung sagen, wie sind deine Plakatkampagnen im Wahlkampf so gelaufen?
Also Plakate gehören dazu. Ich glaube, kein Plakat ist schlecht. Ein Plakat oder einige Plakate schaden nicht. Ob sie allerdings wirklich das das große oder das wichtigste Tool heute noch sind, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, sie können noch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit schaffen, dass überhaupt Wahl ist. Das ist, glaube ich, gerade bei Kommunalwahlen, wenn sie nicht verbunden sind mit anderen Wahlen, häufig legt man das ja mittlerweile mit Europawahlen oder Ähnlichem zusammen, hat dann den Nachteil im Übrigen, dass die dann durch größere Wahlen überlagert werden. Immerhin die Wahlbeteiligung ist meistens etwas höher, aber dann werden wieder nur die Europaplakate wahrgenommen, die hängen sowieso schon und dann kommt man irgendwann in einem Tohuwabohu. Also meine Tendenz ist mittlerweile zu sagen, einige wenige Großplakate, 3, 4, 5 Stück vielleicht, das reicht, um einfach zu zeigen, hier bin ich, hier ist die Person. Viel mehr würde ich allerdings nicht machen. Was aus meiner Sicht mittlerweile tatsächlich wichtiger ist als das klassische Plakat, ist tatsächlich das Thema Social Media Präsenz. Da kommt man nicht mehr drum herum. Vor allem ist die auch kosten- und zeitintensiv, wenn man es richtig macht. Also TikTok zum Beispiel habe ich auch noch nie gemacht, kenne ich mich gar nicht mit aus. Würden mir meine Leute hier aber wahrscheinlich auch nicht abnehmen, weil ich jetzt nicht der Typ bin, der auf TikTok, keine Ahnung, irgendwelche tanzende Videos oder so macht. Aber wer da zum Beispiel affin ist, ja, das kostet nicht viel mehr als, naja, ein bisschen Zeit, hat aber theoretisch zumindest das Potenzial, eine ganze Menge zu erreichen. Das ist aber gleichzeitig das Problem. Es macht eben nur Sinn, wenn man selber in diesen Medien auch vorher schon aktiv ist. Also jetzt zu meinen, jetzt muss ich bei TikTok auf mal aktiv werden, obwohl ich das noch nie vorher ausprobiert habe, das bringt nichts. Dann habe ich auch schon Dinge gesehen, ob auf Wahlplakaten oder in Social Medias mit steifen Fotos und dann, ja, wundert man sich irgendwie hinterher auch noch, warum niemand reagiert. Also was funktioniert, machen wir es mal positiv. Kurze Videos, authentisch, klare Botschaft. Keine Ahnung, was ich am Montag um 8 Uhr früh angehe, bessere Busse, maximal 60 Sekunden Hochformat, kein Geschwafel. Das funktioniert, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Und was ich glaube, was wirklich unterschätzt ist, das habe ich im letzten Wahlkampf hier vor 1,5 Jahren gemerkt, Thema WhatsApp-Kanäle und auch das Thema Infobriefe, Newsletter. Bauen sich auf diese Art und Weise Listen auf, schicken Sie Reminder. Die Leute, die Ihnen diese Adresse geben oder die bereit sind, sich von Ihnen zum Beispiel in einem WhatsApp-Kanal informieren zu lassen, das sind Leute, die Sie potenziell auch tatsächlich später wählen. Wenn Sie die immer informieren, dann brauchen Sie gar nicht großen Wahlkampf zu machen, sondern da geht es einfach darum, immer mal wieder seine Botschaften, was man denn erreichen will, tatsächlich zu platzieren. Oder mal ein kurzes Video, wer so etwas schon gemacht hat und wer da ein bisschen affin ist. Gerade kurz vor der Wahl, ja, wählen Sie am Sonntag, hier ist der Wahllokalfinder, solche Hilfen vielleicht einfach auch, damit du weißt, wo dein Wahllokal ist, sonst, ach, weiß ich gar nicht mehr, wo das ist, und dann steht man am Sonntagmorgen doch nicht auf, also gerade diese ganzen Unentschlossenen, die kriege ich tatsächlich an der Stelle noch, und solche Sachen bringen dann auch, oder schaffen, glaube ich, tatsächlich auch Interesse bei potenziellen Wählern, weil ich nicht reinen Wahlkampf, sondern Informationen an der Stelle mache.
Mhm. Ich bin jetzt eigentlich hauptsächlich traurig, dass ich keine TikTok-Tänze von dir zu erwarten habe.
Ich bin sehr aber froh und der Rest unserer Hörerschaft garantiert auch.
Schade, aber ich könnte dich ja auch nicht wählen hier in Berlin.
Das ist so.
Einen analogen Weg, Wahlkampf zu machen, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Das wären die ganzen lokalen Events, auf die man natürlich gehen kann und die man auch selbst veranstalten kann. Ne? Also man kann seine eigene einen Schulwegcheck mit Eltern mitmachen. Man kann Pop-up-Sprechstunden am Bahnhof abhalten. Man kann eine Kiezbegehung mit Anwohnerinnen und Anwohnern machen. Das sind dann kleine Veranstaltungen. Man braucht vielleicht maximal 30 Minuten. Man hat ein konkretes Thema, auf das man sich vorbereitet und wo man dann eben auch die Möglichkeit hat, Kompetenz zu zeigen. Und danach muss man eben auch noch eine Rückmeldung innerhalb von vielleicht, sagen wir so, 3 Tagen einplanen, dass die Leute noch mal was von einem gehört haben. Da kann man sehr leicht eine Handlungsfähigkeit und auch eine Bürgernähe zeigen. Und im Prinzip hat man bis auf die Zeit, die man investiert, ja auch nicht wirklich Kosten. Und darüber hinaus eben auch analog einfach Präsenz zeigen bei den Vereinen vor Ort. Also Sportvereine, Schützenvereine, Gesangsvereine. Das sind ja alles sehr gut organisierte Netzwerke, über die man sehr viel mehr Menschen vielleicht sogar noch erreichen kann als über ein gut platziertes Plakat. Allerdings gilt auch hier für die jeweiligen Leute, die schon im Amt sind, direkte Wahlaufrufe aus dem Amt heraus wäre dann natürlich auch wieder ein Verstoß gegen das die Neutralitätspflicht.
Genau, mal vielleicht zum Beispiel, wenn ein Bürgermeister zum Sportverein hingeht, dort die offizielle Rede als Bürgermeister hält, darf er natürlich nicht sagen, und nächste Woche dürfte er mich wieder wählen. Das wäre dann tatsächlich so klassischer Verstoß gegen diese Neutralitätspflicht. Du hast mit allem Recht, was du sagst, was ich nur allen Wahlkämpfern immer unbedingt auch sage, überlegt euch wirklich, was ihr unterm Strich schafft. Also diese eierlegende Wollmilchsau, ich gehe überall hin, das schafft man am Ende nicht, das hält man nicht durch, dann ist man irgendwann platt und erreicht trotzdem nichts. Und ganz wichtig, ich glaube, das kennst du auch, wenn auf einmal ein Kandidat, der noch nie bei diesem Schützenverein oder im Gesangsverein aufgetaucht ist, jede Woche da ist und Hallo sagt, das kann auch sehr schnell aufdringlich sein. Also überlegen Sie sich einfach gut, wo sind die Gruppen, wo ich ohnehin schon Zugang habe, wo ich ohnehin vielleicht Mitglied in einem Verein bin. Da sollte ich mich natürlich dringend sehen lassen. Da darf ich auch offensiv sagen, hallo, ihr könnt mich übrigens wählen. Und dann werde ich auch wieder für diesen Sportverein was Gutes tun. Aber wenn ich noch nie im Gesangsverein war, kann ich mich beim Tag der offenen Tür vielleicht mal dort sehen lassen, mal guten Tag sagen. Aber nicht aufdrängen, das kann ganz schnell nach hinten losgehen.
Genau, also ansonsten müsste man den Wahlkampf wahrscheinlich 4 Jahre im Voraus angefangen haben, damit es nicht merkwürdig aussieht, dass man im Verein vorbeischaut. vielleicht so, um das Ganze so langsam ein bisschen abzuschließen, was ich für jeden quasi für machbar halte, ist, Amtsinhaber und Herausforderer können alle einen fairen Wahlkampf führen, wenn sie eben die Regeln gut kennen und die auch einhalten. Das ist diese Vorbereitung, über die wir jetzt schon länger gesprochen haben. Amtsinhaber müssen eben ihre Grenzen respektieren und Herausforderer müssen akzeptieren, dass sie für die Aufmerksamkeit deutlich härter arbeiten müssen als die Leute, die sich schon im Amt befinden. Auf der anderen Seite können sie aber mit frischen Ideen und Authentizität punkten und haben eben auch noch nichts versemmelt, in Anführungszeichen. was dagegen vielleicht dann eben nicht machbar ist, ist ein Wahlkampf ohne Konflikte. Die muss man am Ende immer mit einrechnen. Es wird immer jemanden geben, der behauptet, der andere habe gegen Regeln verstoßen. Es kann immer zu Beschwerden bei der Kommunalaufsicht kommen, vielleicht sogar zum Wahlprüfungsverfahren. Und damit muss man dann am Ende eben auch umgehen können.
Ja, das ist so klar. Der Gegner kriegt möglicherweise auch Panik im Vorfeld, merkt, dass der andere den besseren Wahlkampf machen. Und dann wird's manchmal, wir waren da ganz am Anfang schon beim Thema, was ist in der Politik schon fair. Ich würde noch eins drauflegen. Ich empfehle jedem da wirklich Mut zur Haltung. Wer zum Beispiel in Umfragen sieht, was die Leute bewegt, Verkehr, Wohnraum, Sicherheit, was auch immer, der sollte in diesen Themen auch klare Kante zeigen und nicht drumherum labern. Ich finde also nichts schlimmer als zum Beispiel diese allgemeinen Wahlslogans, die ich immer noch auch 2026 auf Plakaten sehe. Frischer Wind fürs Rathaus, am besten dann noch ein Bild vom Kandidaten mit Haaren im Wind oder so. Also dann werde ich, oder auf mich wirkt das so ein bisschen wie Fähnlein im Wind, ehrlich gesagt. Für mich die wichtigste Botschaft eigentlich konkrete Dinge fordern. Die Menschen wollen wissen, wofür sie stehen, und die verzeihen auch Fehler, wenn sie dann ehrlich sind. Und wenn ich um 8.07 Uhr, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, noch nicht wach war, dann war ich halt noch nicht wach. Punkt um. Kleiner Seitenhieb an die Berliner.
Ja, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ein Stichwort, das mir dabei eingefallen ist, das wir jetzt eigentlich noch gar nicht so richtig besprochen haben, sind eben Nichtwähler. Auch die, da sollte man vielleicht in seinem Wahlkampf eher nicht vergessen. Die sind zwar oft eher uninteressiert und trauen den Kandidatinnen und Kandidaten zum Teil eben auch nicht so viel zu. Aber vor allem sind sie eben auch noch nicht festgelegt. Sie wählen also nicht sowieso schon seit 3 Generationen Partei A oder Partei B oder seit 20 Jahren Person A oder Person B. Und um die zu erreichen, muss man aber auch ein gutes Gefühl vermitteln, dass man etwas für die Menschen wirklich erreichen kann, dass man die Probleme vor Ort wirklich lösen kann. Und man muss halt glaubhaft machen, dass sie das mit klaren Zielen erreichen können. Also dazu braucht man dann vielleicht wirklich die Fähigkeit, die Probleme von Bürgerinnen und Bürgern zu identifizieren und die zur eigenen Politik zu machen, sag ich mal. Also zum Problemlöser vor Ort zu werden. So kann man dann auch mit guten Kontakten und der Pflege dieser Kontakte vielleicht auch den ein oder anderen Nichtwähler noch an die Urne bringen.
Definitiv, ja. Und im Zusammenhang mit Nichtwähler möchte ich auch noch mal daran erinnern, dass sich das Wahlverhalten in den letzten Jahren ganz massiv verändert hat, spätestens seit der Corona-Krise. Immer mehr Menschen nutzen nämlich seitdem die Briefwahl. Heißt also, sie entscheiden sich schon Wochen vor der Wahl für oder gegen einen Kandidaten. Und das heißt, im Umkehrschluss, wer dann erst irgendwie 8 Wochen vor der Wahl mit den Botschaften und der Kommunikation beginnt, ja, sorry, der hat dann halt schon verloren, weil meistens dürfen ja Wahlplakate tatsächlich erst mit dem Start der Briefwahl, häufig 6 Wochen vor der Wahl, aufgehängt werden. Da muss aber zu dem Zeitpunkt schon viel passiert sein. Viele Botschaften müssen dann schon das erste, zweite, dritte Mal tatsächlich irgendwie in den Köpfen der Menschen verankert sein. Insofern langfristig planen, Flyer 4 Monate vor der Wahl, der wird viel, viel aufmerksam gelesen als 4 Tage vor der Wahl.
Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Stichwort, dass das Papier am Ende eben doch nicht zu vernachlässigen ist, auch wenn Social Media mittlerweile natürlich unverzichtbar ist und immer größerer Teil wird. Aber Postkarten und Flyer sind am Ende eben immer noch extrem wichtig, um schnell Aufmerksamkeit zu erlangen. Und besondere Beachtung findet man am Ende auch mit persönlichen Briefen, also ganz klassisch im Briefumschlag, am besten personalisiert oder teilpersonalisiert. Man kann sie dann auch an unterschiedliche Zielgruppen richten, zum Beispiel an alle Erstwähler, und dann eben spezifische Inhalte für diese Zielgruppen. Also was will ich für junge Menschen erreichen, für die Erstwähler oder auch für Leute, die ehrenamtlich engagiert sind? Welche Vorstellungen habe ich für die Feuerwehr bei uns im Ort? Also da kann man, glaube ich, noch relativ viel aktivieren durch.
Ja, tatsächlich dieses persönliche Ansprechen, was ich eben nicht an jeder Haustür machen kann, ist mir bei seinem Brief tatsächlich auch möglich. Und den kann man auch einwerfen, so dass man nicht automatisch jedes Mal dann, ich sage mal, dann die Portokosten auch noch hat. Was mir gerade bei Papier noch einfällt und Papierplakaten, einen Tipp will ich unbedingt noch loswerden. Ich habe eben schon was über katastrophale Wahlplakate gesagt. Ja, mit einem individuellen Foto, da machen sie sich sichtbar. Dazu dann die knackige Botschaft, haben wir darüber gesprochen, damit der Wähler irgendwie einen Eindruck von ihnen bekommt. Aber, wovor ich so ein bisschen warne, keiner erwartet von ihnen ein Profi-Politiker-Bild, sondern eben den Ehrenamtlichen von nebenan. Und da geht der Trend, das hatte ich eben auch schon gesagt, ja mittlerweile zum Großflächenplakat. Die Botschaft ist hier nicht nur deutlich besser lesbar, sie ärgern dann auch keine Fahrradfahrer mehr, Plakaten an Straßenlaternen, du hast das eben gesagt, dass da ja mittlerweile auch durchaus zu Recht, wie ich finde, drakonische Strafen teilweise gibt. Aber das nur mal so als Tipp. Wenn man sie privat im Ort, ich bin so ein Typ, der eher in Jeans und bunten T-Shirt rumrennt, verbiegen Sie sich bitte nicht und quetschen Sie sich in einen Anzug. Das glaubt Ihnen sowieso keiner. Ich habe immer wieder Plakate von Menschen gesehen, böse gesagt, die rennen sonst im Jogginganzug rum und dann auch mal im Sonntagsanzug. Das funktioniert nicht, weil das ist nicht authentisch. Oder andersherum natürlich auch die Frau, die immer im Kostüm schick gekleidet rumläuft, wenn die dann auf allzu lässig macht, ja, das funktioniert dann eben auch nicht. Sowas kostet dann eher Stimmen, als dass es Stimmen bringt. Also authentisch bleiben, bitte.
Ganz genau. Wobei ich mich frage, ob man jetzt im Trainingsanzug so besonders gut aussieht auf dem Wahlplakat.
Gibt ja auch inzwischen Dinge. Die Jeanshose ist dann der Kompromiss. Ich renne übrigens nicht genau im Jogginganzug rum hier. So, das wollte ich noch erwähnt haben.
Gut, dass wir das noch geklärt haben.
Danke.
Genau. Weiter vertiefen werden wir das alles, was wir jetzt besprochen haben, wie immer in unserer nächsten Folge. Da sprechen wir mit unserem sachkundigen Einwohner und das ist diesmal jemand, der absoluter Experte für jegliche Art von Wahlkampf ist.
Oh ja, auf ihn bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt, ob er all das, was ich hier jetzt gerade erzählt hat, womöglich in 4 Wochen hier in Grund und Boden redet und sagt, Zufall, dass du diese Wahl noch irgendwie immer gewonnen hast. Wir haben ihn auf der Bundesebene, hat er Leuten schon zu Wahlsiegen verholfen. Sein Name, Bela Ander, jeder kennt ihn wahrscheinlich, ehemaliger Regierungssprecher, Chef des Bundespresseamtes, früher auch mal stellvertretender Bild-Chefredakteur.
Ganz genau. Und wenn Sie darauf genauso gespannt sind wie ich, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast auf der App Ihrer Wahl.
Bis dahin, einen guten Wahlkampf. Halten Sie sich an die Spielregeln und bleiben Sie hören.